Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Willkommen zu Folge 248 von Tee Time, eurem Lieblings-Golf-Podcast für die gesamte Dachregion. Es ist der 25. März, Montag, wenn wir aufzeichnen. Es ist früh, ich bin schuld, 7.52 Uhr, weil ich einen Kundentermin um Punkt 9 Uhr habe, zu dem ich noch mit dem Auto fahren muss und deswegen müssen wir früher anfangen, was zur Folge hat, dass Bernd Rittenhuber gesagt hat, das Kind ist krank, ich komme später.
Die Klassiker halt, ne?
Das ist ein Klassiker, oder? Also ja. Auch hier in der Agentur, die Kinder werden gerne vorgeschoben, wenn es um irgendwie, keine Ahnung, ich muss später kommen. Wollen wir ihm nichts jetzt Falsches irgendwie in die Tasche schieben?
Unterstellen oder sonst
irgendwas,
ne? Nein. Also bei drei Kindern kann das schon mal leicht passieren.
Ja.
Ich weiß es.
Auch komisch, dass man gleichzeitig noch Zeit hat, einen ausführlichen Instagram-Post zur gleichen Zeit zu machen, während man uns absagt. Aber egal. So sind die jungen Leute halt heute, ne? Dieses Internet ist halt wichtig und wenn man so eine Podcast-Aufnahme dann verschieben kann, ist ja auch nicht schlimm. Herzlich willkommen. Womit fangen wir an? Wir haben viele schöne Fragen. Zuerst nochmal zur letzten Folge. Es gab die ein oder andere Post. Warum wir denn eigentlich zu den erfolgreichen Spielern der Players nichts gesagt haben? Nun, wir hätten gerne und wir hätten ganz viele Sachen gehabt, die wir dazu erzählt hätten. Nur haben wir die letzte Folge vor den Players aufgenommen, was zur Folge hatte, dass wir da nicht irgendeinen Scheiß erzählen wollten, weil wenn wir gesagt hätten, hey, Scotty Scheffler, du lieber Himmel, und das hätte am Schluss dann doch nicht gereicht, dann wäre es ja auch blöd gewesen. Also manchmal, vielleicht habe ich es da auch bei der Aufzeichnung vergessen zu sagen, wir sagen ja immer, wann wir aufnehmen, das werden wir uns jetzt nochmal ganz dick mit rotem Edding auf die Stirn schreiben. Manchmal nehmen wir halt Folgen zu Zeiten auf, wo die großen Turniere vielleicht schon noch gar nicht da sind. Ne? Das nur mal so als Info für alle. Ich habe auch jedem wirklich und jeder zurückgeschrieben. Gab überhaupt keinen Streit. Alles gut. Aber ich wollte es an der Stelle auch nochmal sagen. Also die letzte Folge haben wir vor den Players aufgenommen. Was gibt's sonst? Der DFB wechselt zu Nike.
Oh.
Und Achtung, Porsche wechselt nach Singapur. Ja, kann man doch auch mal fragen. Kann man doch mal zur Diskussion stellen?
Warum die auf einmal in Singapur unterwegs sind?
Ja, warum verlassen die Hamburg? Warum verlassen die Deutschland, wo sie doch zu Hause sind, als Weltmarke? Nein, Quatsch, okay, man kann es nicht gleichsetzen. Aber ich fand es dann irgendwie lustig zu sagen, hallo? Wie alle ausgeflippt sind letzte Woche wegen Adidas und Nike.
Ja, also ich fand, da begeben wir uns jetzt so langsam in politisches Territorium, oder? Weil ich meine, es ist
so langsam.
So langsam, weil ich meine, am Ende der DFB, ich meine, der hat ja auch selber gesagt, okay, irgendwo müssen wir ja auch unser Geld verdienen, damit wir eben unseren ganzen Mitgliedern da unterstützen können in ihren Ambitionen. Ja, man hat ja den Medien irgendwie entnehmen können, dass so die jährlichen Zahlungen um die Hälfte, um 50% oder um 200% oder wie auch immer man das beziffern will, Mathe war nie so wirklich meine Stärke, auseinandergingen, ja. Und am Ende ist es ja dann doch irgendwo so ein freier Markt und dann entscheidet man sich halt einfach dafür.
Ja. Ne? Und hallo, also wir in der Golfszene, also wir konnten doch da nur müde lächeln, was wir in den letzten Jahren über Geld diskutiert haben und über Geld aus dem Ausland und so. Und dann machen die Fußballer da so ein Fass auf. Du lieber Himmel, bleib doch mal ganz entspannt. Guck doch erstmal, wo die Reise hingeht. Wir im Golf sind schon längst auf ganz anderen Planeten unterwegs. Aber kommen wir mal zurück zu Porsche, die ja nach Singapur gewechselt sind, nicht mehr in Hamburg, aber das hat wahrscheinlich vor allen Dingen auch strategische Gründe. Ich glaube, da unten können sie nochmal gucken, dass sie einen neuen Markt irgendwie mit ihrer Marke betreten können. Freddy Schott als einzigster Deutscher ins Wochenende durchgekommen. Und dann einen ganz blöden Samstag mit zwei ganz blöden Löchern erwischt.
Ja, war ein bisschen Rollercoaster, oder? Ging eigentlich ganz gut los mit frühen Birdies. Ich glaube, drei Stück direkt am Anfang. Aber dann
ja,
auf den zweiten neun ging es dann leider in die andere Richtung. Aber er hat sich wieder berappelt. Sonntag war wieder stark.
Sonntag war überragend, ja klar. Es kam zu einer unchristlichen Zeit, logischerweise. Also der bei euch da kommentieren musste, der hatte richtig Spaß. Wann ging's los? 23 Uhr ist das Turnier dort losgegangen und um 3 Uhr habt ihr, glaube ich, angefangen zu übertragen oder so?
Ja, das sind dann manchmal so ein paar Zeiten, die ganz witzig sind. Das erinnert mich an Hawaii, als ich Hawaii kommentiert habe zwischen 1.30 und 4.30 am Morgen. Da weiß man dann irgendwie nie, soll ich da jetzt einfach durchmachen oder soll ich irgendwie schlafen? Ich entscheide mich immer irgendwie zum Schlafen an diesen frühen Abendstunden und werde dann erst so wieder um Mitternacht wach und leg dann los. Aber das ist undankbar, solche Sendezeiten. Aber das machen wir gerne. Es geht um den schönsten Sport der Welt. Und
so.
Insofern hockt man sich dann auch gerne hin und kommentiert die Geschehnisse, die sich da so entwickeln.
Und an dieser Stelle hat der Chef von Sky direkt von London per PayPal wieder 100 Pfund überwiesen für diesen tollen Werbesatz von Florian Fritsch. Eingereiht hat sich Freddy noch in eine schöne Österreicher Gruppe. Lukas Nemitz ist geteilter Elfter geworden, Bernd Wiesberger ist 16. mit Freddy geworden und Matthias Schwab ist 43. geworden. Alle anderen hatten den Cut leider nicht geschafft. Aber es war ein schönes Turnier. Ich habe es tatsächlich dann in den Highlights mir nochmal angeguckt. War schön. Könnte man auch mal hinfliegen. Du ja nicht, aber vielleicht Bernd und ich nach Singapur. Warum denn nicht?
Vor allem war es auch ein total spannendes Turnier, ne? Also Affi Bahnrad mit dem Eagle am letzten Loch.
Ja, geil.
Um nochmal ins Stechen reinzukommen und dann First-Time-Winner. Hilf mir aber jetzt nochmal mit dem Namen, da bin ich raus, weil ein anderer Däner hat auch auf der Challenge Tour gewonnen, deswegen bin ich jetzt gerade nicht so felsenfest, wie der Kollege heißt, der da jetzt in Singapur gewonnen hat. Eigentlich Schande über mein Haupt, das sollte ich eigentlich wissen, aber...
Ja, jetzt gehen die 100 Pfund wieder gleich retour, ne? Ja. Jetzt ist per PayPal schon wieder zurücküberwiesen. Ding.
Wurde quasi gerade wieder eingezogen, ne? Aber selbst wenn Affi Bahnrad gewonnen hätte, wäre das auch so eine kleine Cinderella-Story gewesen. Also der hat jahrelang sehr erfolgreich auf der Asian Tour, dann auf der DP World Tour gespielt, ist dann rüber in die USA. Dort ist er nicht so ganz angekommen, wie er sich es eigentlich vorgestellt hat. Er kam wieder zurück, hat seine Karte verloren mit Freddy Schott über die Q-School wieder zurück auf die DP World Tour und hätte jetzt dann bei sich zu Hause in Asien gewinnen können. Aber es kam dann eben anders.
Genau, und der andere Däne, den du meinst, ist der Schwede Jesper Svensson, der dann gewonnen hat im Stechen. Ne? So sieht's mal aus.
Tea Time.
Sehr gut. Knie beugen. Und denken Sie daran, es kommt alles aus der Hüfte.
Der Golf-Podcast.
Wir haben wirklich ganz viele tolle, interessante Fragen aus dem Tea Time-Publikum bekommen und ich möchte ein paar davon abarbeiten, weil sie wirklich gut sind. Die allererste ist schon für mich die überragendste. Ich bin noch nie auf diesen Gedanken gekommen. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Und ich wette, dass 99,9% der Tea Time-HörerInnen auch noch nie drüber nachgedacht haben, wenn sie lustig und fröhlich in der Teebox standen und losgelegt haben, losgelaufen sind und nach 5 Stunden wieder im Clubhaus angekommen sind. Warum zur Hölle haben wir eigentlich 18 Löcher? Will Helen wissen. Who the fuck decided to play 18 holes in this fucking golf world?
Es wurde halt irgendwann mal festgelegt.
Ja.
Ich meine, wenn wir zurückgehen zu den Honorary Gentlemen oder Salesmen of Edinburgh Company Golf und hast du nicht gehört, Country Club, da waren es ja auch keine 18. Ja, da müsste ich jetzt eigentlich auch nochmal, müsste ich das wissen, weil für die schriftliche Prüfung bei der PGA-Ausbildung muss man das eigentlich wissen, wie viele Löcher da ursprünglich gespielt wurden. Ich kann mich nur so an die ersten Regeln erinnern, wie die so geschrieben waren. Das war so, sollten Knochen im Weg liegen, dürfen die weggenommen werden.
Also
da gab es auch so eher spannendere Regeln. Aber ich glaube, es waren damals so, lass mich lügen, 7 oder 11 Löcher, mehr war es nicht. Und irgendwann mal ist es auf 18 angewachsen und dann hat man wahrscheinlich gesagt, so, jetzt ist irgendwann mal gut. Ansonsten eskaliert das Ganze und deswegen sind es jetzt 18. Das ist meine an den Haaren herbeigezogene Theorie.
Und ich habe natürlich recherchiert, so wie es für einen guten Journalisten sich gebührt. Und heraus kommt das Jahr 1764, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gemeinde. Wo ist es passiert? Im Home of Golf in St. Andrews saßen gut gekleidete Männer zusammen, logischerweise, und haben das einfach beschlossen.
Schon, gell?
Die saßen am Tisch, wahrscheinlich schön Whisky oder so.
Vielleicht
waren richtig beballert, so stelle ich mir das richtig vor. Richtig besoffen, keine Ahnung mehr, wo das Ding noch enden sollte, wie bei so einer ganz beschissenen Mitgliederversammlung im Tennisclub, wo man am Ende einfach wild diskutiert und auch wirklich, es kommen ja die Leute auch nur, weil es kostenlos Essen und Trinken gibt. So, und das wurde damals beschlossen. 18 Löcher sind eine Golfrunde.
Vielleicht ist das die Anzahl an Whiskys, die sie getrunken haben an dem Abend.
Kann auch sein. Also die Frage ist wirklich, woher kommt das wirklich? Also wie kann man denn auf 18 kommen? Okay, jetzt ist es so, wir spielen seit Jahrhunderten auf 18 Loch oder mittlerweile dann eben auch mal auf kürzeren Turnieren 9. Aber hätten die damals gesagt, Leute, wir machen 3 Löcher oder 3-10 oder 23, dann würden wir heute eben diese Anzahl an Löchern haben und es gäbe ein paar 89 oder so. Also,
was wäre denn aus deiner Sicht eine gute Zahl?
Hm. Bisschen weniger, glaube ich. Ich wäre einverstanden mit 12.
Also ich bin immer so ein Freund von, es muss sich halt, es muss halt durch zwei teilbar sein. Ne? Also wenn du so sagst, so 5 und 4 ist irgendwie doof.
Ja, okay, 12 ist aber dann gar nicht schlecht.
Das ist okay, aber ich finde es eigentlich fast schon zu wenig. Also ich wäre eher so bei 14 oder 16. Was jetzt auch nicht so wenig
ist. 16 sind einfach nur 2 weniger, das ist ja auch völlig Banane.
Ja, aber 12 finde ich zu wenig.
Okay. Aber also 9 finde ich manchmal habe ich so nach 9 Loch nochmal Bock, so 3-4 Löcher zu spielen, weil ich dann einfach so langsam, gut, ist vielleicht, liegt wahrscheinlich daran, dass ich nie vorher auf die Range gehe und einfach dann wahrscheinlich so langsam erst angekommen bin. Aber ja, so 12 wäre für mich so die perfekte Runde. Auch wäre es von der Zeit gut. 18 ist manchmal dann schon echt ewig lang.
12 sind so 3 Stunden, ne? So 3.
Ja, ist doch perfekt, 3. Ist doch geil. Ja.
Kann man machen, ne?
Aber wir können es nicht mehr ändern. Das haben die Jungs damals 1700 Schieß mich tot einfach beschlossen. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt nochmal umkehren könnte. Vor allen Dingen, es wäre ja völliger Quatsch, weil alle Plätze sind ja so ausgelegt. Aber ich fand die Frage so aus dem Nichts, so aus der kalten Hose, die fand ich richtig spannend. Wieso eigentlich 18 Loch?
Weißt du was, das wäre eigentlich gar keine so schlechte Idee, um, sage ich mal, diese Weitengeschichte über einen anderen Kanal abfangen zu können. Weißt du, die ewige Diskussion ist ja okay, alle schlagen viel zu weit, deswegen die Plätze werden jetzt zu lang, deswegen nehmen sie mehr Fläche ein. Was ist, wenn die Fläche nur ein Hauch kleiner wird und wir machen aus 18 12 Löcher, können dadurch die alten Ballregeln und Schlägerregeln beibehalten, haben weiterhin den Spaß, das Ding 397 Kilometer durch die Luft zu feuern und haben aber trotzdem nicht dieses Flächenproblem, weil wir jetzt einfach weniger Löcher spielen.
Ja, das ist die Lösung. Das ist es.
Dann hast du weniger Zeit, weniger Aufwand, ja? Du kannst weiterhin bei dem spaßigen Golf mit 300 Meter draus bleiben.
Ja.
Kriegst die ökologische Seite und Nachhaltigkeitsseite abgedeckt.
Oh, das ist wichtig. Ja, damit genau. Hast du alle. Damit hast du jetzt
spätestens
alle.
Spätestens jetzt habe ich alle, ne? Weil mit dieser Seite und vor allem auch mit weniger Golf, mehr Runden, mehr Greenvieh.
Ja.
Ne? Dann sagt dann auch der Kaufmann, hey geil, ja. Und wird dann einfach auch attraktiver, ne? Nicht 18 Loch, 5, 6 Stunden, weißt du, dann kriegt man das auch zu Hause beim Ehemann, beim Partner, bei der Partnerin besser verkauft. Du, ich bin mal eben 9, 3 Stunden weg, ich gehe noch eine kurze Runde spielen, anstatt von 9 bis 17 Uhr, ja.
Ist halt die Frage, ob dann dadurch nicht auch die Sitzzeit im Clubhaus sich dann doch nicht auch verlängert.
Du meinst, es sich verlagert, dass man jetzt weniger auf dem Platz ist, zeittechnisch, sondern länger im Clubhaus.
Wenn ich jetzt so an mich denken würde, ja, also ich würde jetzt nicht mehr 18 Loch spielen, sondern nur 12,
ja.
Dann würde ich im Clubhaus ankommen, mir mein erstes Getränk bestellen und dann irgendwann auf die Uhr gucken und sagen, ach guck mal, ist ja erst 2:30. Normalerweise sitzen wir ja um 5 hier. Geil, komm, wir bestellen noch eine Runde. Und dann hast du die Zeit eigentlich auch nicht reingeholt. Also so wäre es wahrscheinlich bei mir, aber egal. Aber die anderen Gründe oder die anderen Argumente finde ich alle gut.
Und
sehr schlüssig.
Und vor allem für die DGL würde es es auch ein bisschen einfacher machen. Also es gibt ja einige Ligen, da spielen sie an einem Tag 36 Loch und es ist dann immer schon ziemlich happig. Also vor allem zwischen diesen vormittags Einzeln und dann am Nachmittag Vierer kann ein Spieler manchmal nur 30 Minuten Pause haben, wenn überhaupt, um dann gleich wieder rauszugehen. So, und wenn die Löcher kürzer sind, dann ist diese Pause ein bisschen länger oder man könnte auch ein bisschen später anfangen oder früher wäre man fertig, was natürlich den Transport einfacher macht. Meistens sind die Frühstücks dann im Hotel schon available. Weißt du, meistens gehen die ja erst so um 7 Uhr los, die Frühstücks, und wenn der erste Abschlag schon um 7.30 Uhr fliegt, kriegen wir ja kein Frühstück in den Hotels. Und dann, dann sind wir erst gegen 19, 20 Uhr fertig. Ja, das wäre ja dann auch deutlich.
Da gibt es auch
früher.
Kein Frühstück mehr.
Da gibt es leider auch kein Frühstück. Selbst am Sonntag beim Brunch gibt es dann nicht mehr. Aber
was denn das hier für ein Laden?
Ey,
hallo.
Ich sag dir, das hätte nur Vorteile, auch für die DGL.
Wo muss man das jetzt einbringen? Gleich wieder in St. Andrews. Müssen wir da einen Brief nach St. Andrews wahrscheinlich schicken? Nee. Machen wir erstmal in Deutschland eine kleine Revolution. Die Golfrevolution aus Deutschland. 12 Loch, Ende. Deutschland wehrt sich.
Vive la Revolution, ne?
Wird jetzt eh alles neu. Nike beim DFB, 12 Loch beim Golf. Keine Ahnung.
Genau. Was sonst
gut.
Noch so kommt. Also, aber das finde ich schon mal ziemlich innovativ.
Absolut, das ist die Zeitenwende. Jetzt wird alles anders. Sehr gut, sehr, sehr gut. In der Zwischenzeit möchte ich euch kurz updaten, liebe Gemeinde. Bernd Rittenhuber hat sich vor ungefähr 10 Minuten bereits in diese Aufnahme eingeloggt und ist dann wieder gegangen.
Und meinte, dass er in 5 Minuten gleich da ist.
Ja, aber wir sehen, wir können schon in seinen Gym, in seinen Keller, in seinen Aufnahmekeller gucken. Wir sehen ein Stuhl, auf dem, was ist denn da eigentlich los? Liegt da eine alte...
Das ist eine braune Lederjacke, oder?
Das ist so ein Plüschteppich.
Plüschteppich?
Also das kenne ich von alten Menschen, die auf so einem, weißt du, so einen typischen Fernsehsessel haben.
Meinst du so eine Rheumadecke oder was?
Ja, genau, so sieht das aus. Naja.
Da ist er.
Oh, jetzt kommt er ins Bild. Guck dir das an. Er kommt ins Bild.
Was sagt er? Was sagt er?
Und was sagt er?
Was sagt er?
Oh, guten Morgen.
Oh, Bernd Rittenhuber ist alive.
Das blühende Leben. Alter.
Ach, ich liebe es, wenn ein Plan nicht funktioniert.
Mhm. Mhm. Ist das Kind jetzt wieder gesund?
Nee, leider nicht. Das wäre geil. So, warte, gib mir mal kurz eine Viertelstunde. Ja, ist gesund.
Kommt alles noch. Die KI wird das alles ändern, glaube ich.
Oh, habt ihr über KI gesprochen?
Nein, gar nicht.
Über was habt ihr denn gesprochen?
Wir haben gesprochen über eine Revolution im Golf.
Ich gebe dir mal kurz ein Update. Es ging als erstes los mit der Frage, warum ein Golfplatz oder ein Golfplatz 18 Loch haben muss. Dann habe ich die Frage gestellt, was ist denn aus deiner Sicht, Zille, so die optimale Lochanzahl? Und dann hat er gesagt 12, ich habe mich so auf 14, 16 eingependelt, wobei ich eher Richtung 14 tendiere. Und jetzt wäre natürlich die Frage, wo bist du, Rittenheimer? Und sag jetzt nicht irgendwie 30 oder irgend sowas.
36 Loch jeden Tag.
Nein, ja, und was machst du, wenn das Kind krank ist?
Ja, das ist blöd. Nee, ich bin auch bei 12. Ich finde zwei Sechserrunden finde ich eigentlich ziemlich gut, weil ich sag mal, dafür brauchst du ja auch 3 Stunden. Ist ja nicht so, dass, also in einem seriösen Match, ist ja nicht so, dass das mal ganz schnell geht, aber es ist halt doch, es sind genügend Löcher, würde ich sagen, um schon auch rauszufinden, wer an dem Tag besser war.
Ja. So, da Bernd jetzt ja auch wieder in unserem Triumvirat hier vorhanden ist, körperlich, seelisch geistig. Ein Thema, was in den letzten Tagen wild diskutiert worden ist, im Social Media, in diesem Internet, überall konnte man es lesen. Auch wir haben viel Post bekommen aus der Tee-Time-Gemeinde. Die Deutsche Golfliga geht wieder los und es gibt etwas Neues in dieser Saison. Und deswegen ist es auch gut, dass wir den Trainer einer DGL erster Bundesligamannschaft, war das grammatikalisch richtig, keine Ahnung, hier dabei haben, Florian. Caddies sind dieses Jahr bei der DGL etwas anders konfiguriert worden. Und das regt viele auf. Und ich kann es bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass man ja auch neue Leute mal so ein bisschen an die DGL ranbringen will. Aber vielleicht kannst du, Flo, das nochmal erklären. Was ist dieses Jahr neu, was bis dato anders war?
Ja, und zwar, da geht es ja, du hast ja schon angesprochen, um die Caddies. Und zuvor konnte ja vogelwild jeder irgendwie Caddy machen. Da gab es ja auch keine Beschränkung, außer halt, dass jeder nur einen Caddy haben darf. Inzwischen ist es so, dass nur noch die 3 Ersatzspieler pro Mannschaft Caddy machen dürfen, kein anderer. Manche kennen das noch aus der Corona-Zeit, da wurde es ja auch auf die 3 Ersatzspieler beschränkt, aber als dann Corona vorbei war, wurde es dann wieder aufgemacht und jetzt wurde es wieder auf eben diese 3 beschränkt. Argumentation des DGVs ist einfach die, man will die jungen Spieler zum einen schützen, dass sie nicht einfach immer zum Caddy machen verdammt werden, sondern auch entweder aufgestellt werden oder eben, wenn sie nicht aufgestellt werden, auch zu Hause bleiben können, um dort Turniere zu spielen. Das würde ihrer Entwicklung eher zugute kommen, als wenn sie da jedes Wochenende irgendwie Caddy machen müssten bei, das jetzt nicht despektierlich verstehen, ich übertreibe das jetzt absichtlich, bei Hubert mit Handicap 13. Wobei diese Regelung natürlich auch auf die ersten 3 Ligen beschränkt ist. Also alles unter den ersten 3 Ligen, da ist es weiterhin offen. Nur bei den ersten 3 Ligen dürfen, wie gesagt, nur die 3 Ersatzspieler spielen. Das weitere Argument ist eine gewisse Chancengleichheit. Und als jemand, der jahrelang für St. Leon Roth gespielt hat, kann ich das zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Als wir damals immer in Bad Saarow bei der deutschen Mannschaftsmeisterschaft angetreten sind mit wirklich einem kompletten Stab, das können sich nicht viele leisten. Also wir hatten damals 10 Spieler, 10 Caddies, Trainer plus Co., ein Physio, ein Psycho und Physiotherapeut. Und das können sich eben nicht...
Nur ein Psycho?
Ja, nur ein Psycho, das obwohl wir garantiert mehr hätten.
Ist das dann schon ein Stuff? Wenn es nur einer ist, kann man da schon von einem kompletten Star. Ja, okay.
Und dann gab es halt Vereine, die halt, sag ich mal, nur mit einem Non-Playing-Kapitän angereist sind. Und da hatten wir natürlich schon einen riesengroßen Vorteil. Deswegen, da will man ein bisschen Chancengleichheit herstellen, wobei man da auch wiederum sagen kann, lasst es doch eine Entscheidung der Clubs sein. Also warum musste es der DGV entscheiden? Warum können das nicht die Clubs selber entscheiden, wie sie ihre Mittel einsetzen wollen? Hm. Das ist nämlich das weitere Argument. Miriam Hiller hat gesagt, dass also eine Vorstandsmitglied beim DGV, vor allem sehr stark für den Sportbereich aktiv, als Leistungssportkoordinatorin von Wannsee, ist sie dann natürlich genau im Thema, sagt natürlich auch, Was hat sie dann nochmal gesagt? Warte mal, ich krieg das gleich hin. Genau, die Mittel, die dann da gespart werden, können eingesetzt werden im Club für Jugendförderung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel keinen Caddy finanzieren muss, der mitgeht zum DGL-Spieltag, dann kann ich das eingesparte Geld nutzen für andere Dinge im Club. Für mich persönlich sticht aber auch ein sehr großes Argument der Sicherheit. Also es gibt viele Zweitligavereine, die jetzt schon etwas weiter weg müssen. Ja, und die spielen auch 36 Loch an einem Tag, die spielen an einem Sonntag. Und wenn die anreisen, morgens dann Einzelspielen, nachmittags ein Vierer oder wie auch immer, also 36 Loch unterwegs sind und dann am Sonntag teilweise bis zu 2-3 Stunden nochmal fahren müssen, um dann am Montag wieder bei der Arbeit zu sein, weil viele sind entweder Studenten oder Arbeitstätige, dann ist das kritisch. Dann ist das echt kritisch. Also 36 Loch spielen plus nochmal 3 Stunden nach Hause fahren ist nicht immer allzu einfach. Ich weiß das vor allem ganz gut aus meinen eigenen Erfahrungswerten. Und da würde ich dann fast sagen, schlägt ein Sicherheitsargument. Was man auch wiederum sagen kann, wir sind hier beim Sport. Ja, also wiederum Argument für die andere Seite. Wir sind beim Sport und es ist auch irgendwo angemessen, dass man eine gewisse Fitness haben sollte, 36 Loch selber zu schaffen, ohne Caddy.
Ich dachte, Golf ist gar kein Sport.
Das wäre die nächste Frage hier gewesen. Ist Golf überhaupt ein Sport?
Doch, es ist ein Sport.
Ach so.
Das ist bei dir vielleicht noch nicht angekommen, Bernd.
Aber nee, noch nicht. Nee. Aber bei all diesen Argumenten.
Warte mal, lass mich noch einen abschließend machen. Okay, noch einen letzten abschließend.
Jetzt kommt das goldene Argument. Pass auf. Die Nachhaltigkeit.
Ja, nee, das ist. Nee, ja, genau. Nachhaltigkeit, richtig. Nee, aber ich finde dieses Thema Caddy. Ein Caddy, da sind ja auch viele Leute dabei, die Caddy machen, die diese Liga und die Mannschaften unterstützen. Die quasi mit diese ganze Emotion in diese Liga rein transportieren. Wenn ich mir die Bilder anschaue vom Final Four, dann sind es ja nicht nur die jubelnden 10, 11 Spieler, die da rumspringen, sondern das sind ja auch mit die Caddies, die mittendran sind. Eins meiner schönsten Bilder, an die ich mich erinnere vom Final Four, sind einfach wie die beiden Herren Peter Kretschmann und Daniel Köhnen, die Eltern von zwei meiner Spieler, weinend in den Armen liegen. Daniel Köhnen war komplett fertig nach diesem besonderen Stechen am Samstagabend. Und das ist das, was irgendwie auch diese Liga transportiert. Und wenn das fehlt, diese Personen, die mittendrin sind, aber nicht spielen und dann diese Emotionen teilweise noch heftiger spüren oder genauso heftig wie die Spieler, dann sind es doch genau die Bilder, die wir haben wollen. Das ist doch dann genau das, was diese Liga ausmacht. Und wenn die quasi in Anführungsstrichen nur auf die Zuschauerränge verdammt werden, dann haben sie nicht diese Teilnahme, die sie sonst haben und können dieses Feuer, diese Emotionen nicht mit antreiben, so wie wir das jetzt in den letzten Jahren erlebt haben. Mic drop, jetzt bist du dran, Bernd.
Ja, was soll man da noch, wie soll man da noch gegen argumentieren?
Ja, ich habe ja für beide also Seiten da, die ganze Zeit argumentiert.
Ja, gut. Also insgesamt, ja, ist das schon eine ziemlich gute Ansicht, die du da hast und die viele Argumente, die für diese neue Caddy-Regelung sprechen, aber klar, am Ende hast du gesagt, also dieses Thema, dieses Mitreißende, was die DGL ja heutzutage auch ausmacht im Vergleich zu früher, Flo, du weißt es noch sehr gut wie ich, da, als es noch keine deutsche, also es konnte man nicht Liga nennen, ne? Ich meine, das war eine Landesmeisterschaft und es war eine nationale Mannschaftsmeisterschaft und das war es dann gewesen bis zum nächsten Jahr.
Genau.
Deswegen so dieser Ligabetrieb, der ja auch von Jahr zu Jahr stärker geworden ist, hat ja die deutsche Golflandschaft schon sehr sehr weit nach vorne gebracht, finde ich. Und wenn du da halt einfach die Menge an Leuten, die vor Ort sein können, wieder einschränkst, dann ist das nicht ideal. Und ich sage mal, dieses erste Argument oder dieses eines der ersten Argumente, die du hattest, wo du gesagt hast, okay, vor allem die Jugendlichen, die sind dann da Wochenende für Wochenende da, spielen selber kein Golf und sind nur da als, in Anführungszeichen Statisten. Ich meine, das ließe sich ja auch anders regeln. Du könntest ja auch sagen, na gut, jeder darf halt nur zweimal im ganzen Jahr Caddy machen. Und dann darf er vielleicht zweimal bei diesen DGL-Spieltagen oder halt Final Four insgesamt, dass du es reglementierst, dass halt auch Caddies nur mal eine maximale Anzahl an Einsätzen haben dürfen und sonst nicht mit können, dann wäre das ja zum Beispiel auch wieder, könnte man das auch etwas eleganter regeln, finde ich. Aber gut, beschlossene Sache. Ich finde es auch schöner, wenn bei diesen Spieltagen viele Leute dabei sind, weil dann macht es das einfach zu einem größeren Event und davon kann Golf ja jede Menge brauchen.
Nächste Frage aus dem Tea-Time-Publikum aus der lieben Gemeinde von Lidl-Los Live. Also ich weiß nicht, ob der nur bei anderen Supermärkten einkaufen geht, aber er heißt Lidl-Los Live oder sie. Möchte wissen, warum ist die Etikette mittlerweile so vielen egal? Ist es wieder so ein Generationskonflikt?
Ja, da sind wir doch ganz schnell bei dem Generationskonflikt.
So,
ne? Also
sind
da
wir sind doch wir ganz schnell wieder dabei.
Ja, ganz ehrlich, das ist es doch am Ende. Ne? So die jüngere Generation hat keine Werte mehr, grüßt nicht oder keine Ahnung, irgendwas. Ganz ehrlich, bei mir ist das so eingetrichtert, wenn ich selbst nicht zum Lidl, zum Rewe hier bei mir um die Ecke laufe. Ich habe das bei mir so intus, dieses Grüßen, dass ich auch quasi fast jeden, den ich begegne auf der Straße, grüße.
Du lieber
Und vor allem, die etwas ältere Generation ist immer die Generation, die dann ganz geschockt zurückschaut, so, oh Gott, ich wurde angesprochen und eigentlich auch gar nicht reagiert.
Wobei, du bist ja jetzt ja nur bei der Konversation. Ich glaube, da geht es ja auch sehr, sehr stark um die Kleidung, oder? Wenn solche Fragen gestellt werden um dieses Thema, wie laufen die Leute heutzutage im Schnitt auf dem Golfplatz rum? Und ich mache auch eine ganz klare Streitfrage auf. Ich finde es gut. Ich finde es gut, dass...
Das ist immer eine geile Aussage in so einer Diskussion. Ich finde es gut. Ciao.
Ich bin dafür.
Nee, ist eine schöne Frage.
Nein, aber
kann man mal diskutieren.
Ich hätte kein Problem damit, wenn jemand in Blue Jeans und T-Shirt auf der Range steht.
Ne, ich auch nicht.
Man könnte ja sogar so weit gehen und sagen, okay, wenn ein Turnier ist, dann gibt es vielleicht eine gewisse Ordnung, weil in einem Turnier sind ja Spieler verpflichtet, zusammen in einem Flight zu spielen und können sich das nicht unbedingt aussuchen. Und dann könnte man ja sagen, ja gut, der schaut mir mit Löchern in der Hose und was weiß ich was ausgefranst und Achselshirt, das sehe ich schon ein, dass man da vielleicht, dass es gewisse Regeln noch gibt auf dem Golfplatz, finde ich gut. Aber sowas wie, dass das Polo oder das Oberteil unbedingt an den Kragen haken muss und dass das Polo unbedingt in der Hose sein muss, damit kann ich auch nichts mehr anfangen, auch wenn ich selber meistens so tue. Das ist ja aber auch okay, aber ich habe kein Problem damit, wenn die nächsten 50 Jahre Golf etwas anders gelebt wird als die letzten 50.
Oder ist es so ein bisschen in die Richtung Pitchmarken ausbessern, so ein bisschen dieses dran denken?
Na gut, das ist aber bei mir was ganz anderes. Also das ist was ganz anderes, finde ich. Das ist einfach nur, wer das nicht macht, der gehört geohrfeigt, weil das schadet einfach dem Golfplatz.
Also meine Theorie.
Also deswegen, solche Dinge ist wieder was anderes, finde ich. Ne? Also das eine ist, kann ich da so sein, wie ich möchte auf dem Golfplatz? Und wenn Leute niemals ein Poloshirt in der Hose tragen, in der Freizeit, dann müssen die sich, das fühlt sich für die ja dann an wie eine Verkleidung, ja, wenn die auf den Golfplatz gehen.
Richtig.
Und dann, da würde ich schon sagen, warum die denn nicht die Freiheit geben, zu sagen, solange sie niemanden anderen damit stören, oder ich sag mal, sicherlich muss man vielleicht irgendwie sagen, wenn zu viel Haut zeigen, ist auch nicht okay, wenn da in irgendeiner Form ein sexistischer, was Sexistisches mit reinkommt, ist ja gar keine Frage, aber das andere ist, Divots zurücklegen, Pitchmarken ausbessern, also wer das nicht macht, egal ob er 5 Jahre ist oder 98, der soll vom Golfplatz runter.
Bin ich bei dir. Ich bin sogar der Meinung, also oft hört man ja in Golfclubs, wenn es um die Frage geht, können wir große Turniere austragen oder wollen wir große Turniere austragen? Sowas wie eine internationale deutsche Amateurmeisterschaft, eine deutsche Meisterschaft oder irgend sowas. Dann heißt es ja immer ganz schnell, ja, dann machen wir uns den Golfplatz kaputt. Ich persönlich glaube, ein Golfplatz sieht im Anschluss zu so einem Turnier deutlich besser aus. Weil so ein Spieler, der Kontrolle hat über sein Spiel und quasi es auch mitkriegt, dass sein Ball auf dem Grün landet. Es gibt ja nichts Schöneres, aufs Grün zu kommen und erstmal seine Pitchmarke auszubessern, finde ich. Ich habe ein Grün getroffen. Das ist so die Eins mit Sternchen für dieses Loch, wenn ich es Grün getroffen habe mit einem Eisenschlag. Ja, und dann finde ich es immer ganz cool, wenn ich meine Pitchmarke ausbessern kann. Also ich finde, und auch Turnierspieler, gute Turnierspieler, die wollen ja eigentlich selten was dem Zufall überlassen und stellen natürlich sicher, dass auf ihrer Puttlinie alles perfekt ist. Das heißt, eigentlich ist nach so einem Turnier, nach einem größerem Turnier, der Golfplatz eigentlich besser gepflegt als zuvor.
Ja, das ist richtig.
Ja, einfach aus dieser Notwendigkeit heraus, dass sie halt nichts haben wollen, was diesen Putt ablenken könnte.
Letzte Frage in dieser heutigen Folge, dann müssen wir noch den Hammergag nachholen. Die kommt von Jaffi, der viel mit seinen Kollegen auf dem Golfplatz wohl diskutiert und der wohl ein ähnliches Problem hat wie ich. Er möchte nämlich wissen, ab wie vielen Metern Flugkurve beginnt offiziell ein Slice?
Das ist eine gute Frage. Direkt ab dem ersten, sofort. Nee, noch vor dem Treffmoment, sobald diese Schlagfläche offen wie...
Weiß man schon,
ja, genau. Sobald diese Schlagfläche offen ist wie ein Scheunentor, unmittelbar vor dem Treffmoment, ist das ein Slice.
Fuck.
Also es gibt da, Flo weiß das auch, es gibt natürlich verschiedene Definitionen. Also es gibt, eigentlich gibt es eine klare Definition, was ein Slice und was ein Fade ist, aber man kann auch, es gibt schon auch, ich würde es fast schon nennen, umgangssprachlich, Flo, wenn die Kurve sehr, sehr groß wird, und darüber wird ja hier diskutiert, redet man eher von einem Slice, und wenn die Kurve klein ist, eher von einem Fade. Aber grundsätzlich ist es so, wenn ein Ball links von deinem Ziel startet und dann nach rechts kurvt, dann redet man eher von einem Fade, wenn er ungefähr im Ziel ist. So ganz grob.
Was ist denn ungefähr? Also bei mir ist ungefähr eine Range von 100 Metern.
Ja, also ich glaube nicht, dass sich jemand mal die Mühe gemacht hat, das genau zu definieren, weil das ist ja auch alles nur Terminologie und irgendjemand muss sich das halt mal einfallen lassen. Deswegen, da gibt es ja auch kein richtig oder falsch. Aber also ich würde es vielleicht so sagen, wenn die Kurve riesig ist, ist es ein Slice. Wenn sie klein ist, ein Fade. Und wenn der Ball rechts vom Ziel schon startet und dann nach rechts kurvt, auch wenn er nur 10 Meter kurvt, dann würde ich das auch als Slice bezeichnen.
Goodie. Dann brauchen wir noch an diesem heutigen 25. März um mittlerweile 8.30 Uhr den Hammer-Gag der Woche. Live aus dem Rittenhuber Lazarett in Bayern.
So ist es. Was sagt ein Bäcker, der bis zum Halse im Teig steckt?
Bäcker, der bis zum Halse im Teig steckt. Schönes Bild eigentlich.
Ja. Ja. Hefe, Hefe.
Ah, so schön, super.
Schön.
Schau, mein Tag, der Jens hat gelacht, kurz mal herzhaft. Es ist alles gut, es ist zwar Montag, aber es wird alles gut werden diese Woche.
Ach ja, schön, dass wir das jetzt geregelt haben. Ah. Er sagt Hefe.
Und mit diesem guten Gefühl entlassen wir euch in die große Podcast-Welt. Abonniert uns, lasst uns ein Sternchen da, drückt auf die Glocke. Schreibt einen Kommentar, eine Bewertung. Alles kommt bei uns an. Wir freuen uns wie ein Flitzekönig, wie ein Schnitzel. Und freuen uns auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Dann sprechen wir über ganz viele tolle Sachen. Zum Beispiel Golf.
Auch.
Ich bin gespannt, ob zu dem ein oder anderen Punkt, den wir heute besprochen haben, vielleicht noch der ein oder andere Kommentar reinflattert, wie zum Beispiel zu der Caddy-Geschichte oder auch
zu der Generationskonflikt.
Oh ja, da ist auch ganz viel Öl, was man da reingießen kann im Generationskonflikt. Aber schreibt uns doch mal oder schickt uns eine Voicemail, was bei euch im Club so los ist mit diesen Generationskonflikten. Gibt's das? Und wenn ja, wo, wie und wie können wir da helfen? In diesem Sinne, eine schöne Woche, bleibt stabil und bis dahin. Auf Wiedersehen.
Ciao.
Schreibt uns, liked uns. t-time.golf. Tee Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.